Guten Tag und herzlich willkommen zur 6. Staffel Bass to Talk, dem exklusiven Podcast-Format der Bass to Bass. Alle Episoden dieser Staffel wurden in unserem Podcast-Studio auf der InnoTrans 2024 in Berlin aufgenommen. Zu Wort kommen namhafte Experten der Busbranche, VertreterInnen der Politik und Startups. Ich bin Kerstin Kube-Erkens von der Messe Berlin und werde mich erneut für Sie auf die Suche nach News und Insights der Bus- und Mobilitätsszene machen. Zur Unterstützung, und da freue ich mich ganz besonders, habe ich bei dieser Staffel Don Dahlmann an meiner Seite. Don Dahlmann ist erfolgreicher Journalist, Autor und Berater in den Bereichen Future of Mobility, autonomes Fahren, Smart Cities, IoT und AI. Für das Online-Magazin Gründerszene hat er ein neues Vertical im Bereich Automotive and Mobility aufgebaut. Er ist darüber hinaus ein begehrter Speaker und Moderator und hatte bereits Auftritte bei der Republika, Automechaniker oder der Bass to Bass. Weiterhin hielt er Keynotes unter anderem für Kunden wie Daimler, Audi oder dem Fraunhofer Institut. Don ist außerdem von Beginn an ein wichtiger Impulsgeber für die Bass to Bass und ich freue mich wirklich riesig, Don, dass du mich bei dieser Staffel begleitest. Schön, dass du dabei bist.
Vielen Dank, liebe Katrin. Das waren ja ganz viele Blumen zum Anfang. Ich hoffe, ich kann dem hier gerecht werden.
Da bin ich mir sicher, Don.
Begrüßung. Ich freue mich jedenfalls auch sehr, diese sehr besondere Staffel von Bus to Talk gemeinsam mit dir produzieren und in die Welt der Mobilität einzutauchen. Wir haben viel vor in dieser Staffel und ich freue mich darauf, unsere Hörerinnen und Hörer mit spannenden Einblicken und inspirierenden Geschichten zu begeistern.
Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schnallen Sie sich an und machen Sie sich bereit für eine aufregende Reise mit Bus to Talk. Wir begrüßen heute in unserem Podcast-Studio auf der InnoTrans 2024 Alexander Möller, Geschäftsführer für den Bereich ÖPNV im Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, kurz VDV. Herr Möller ist von Haus aus Jurist. Das Thema Mobilität zieht sich aber wie ein roter Faden durch seine Berufslaufbahn. Unter anderem hatte er Leitungspositionen bei der DB Stadtverkehr und DB Regio Bus. Er war CEO der DB Regio Nord und bekleidete Mandate im norddeutschen ÖPNV-Institutionen wie der VDV-Landesgruppe Niedersachsen-Bremen. Im Jahr 2015 bis zum Jahr 2018 war er Mitglied der Geschäftsführer des ADAC und von 2019 bis 2022 Senior Partner bei der Unternehmensberatung Roland Berger. Herzlich willkommen, Herr Möller.
Hallo, guten Morgen, ihr zwei.
Alexander, wir haben auch gar nicht drüber gesprochen vorher. Wir duzen uns in dem Podcast. Ist das okay für dich?
Total.
Also einsteigen möchte ich mit einer Frage, die, surprise, surprise, auch mit dem Deutschlandticket zu tun hat. Das Deutschlandticket wurde von der Ampelregierung mit relativ großem Erfolg eingeführt. Jetzt gab es in der Vergangenheit eine jüngste Entwicklung. Der Preis hat sich etwas erhöht. Vielleicht gleich die Einstiegsfrage. Wie stehst du als ÖPNV-Verantwortlicher des VDV dazu? Findest du es gut? Wie ist deine Meinung? War das die richtige Entscheidung?
Wir haben dafür geworben, dass es eine Preiserhöhung gibt, weil wir auf der Einnahmeseite der Fahrgelder besser werden müssen. Weil je weniger Geld wir von Fahrgeldern durch Fahrgelder einnehmen, desto mehr Geld brauchen wir von der öffentlichen Hand, vom Steuerzahler, Haushalte des Bundes, der Länder. Risiken liegen oft bei den Kommunen oder bei den mittelständischen Gesellschaftern. Insofern haben wir gesagt, maßvolle Preiserhöhung und wir werden sehen, was es 2024 gebracht hat, wenn wir jetzt die Spitzabrechnung machen. Weil wir schon glauben zu wissen, dass wir Kunden verlieren. Die gehen dann aber überwiegend in andere Tickets des ÖPNV und werden, glaube ich, nach einer Zeit ins Deutschland-Ticket zurückkommen, wenn sie merken, dass diese Preiserhöhung das Ticket immer noch hochattraktiv macht im Vergleich zu anderen Tickets oder im schlimmsten Fall merken, dass Autofahren noch nerviger ist, als den Preis fürs Deutschland-Ticket zu zahlen.
Okay.
Aber es ist ja nicht nur so, dass die Kommunen leiden unter dem Deutschland-Ticket. Sie machen ja Umsätze damit. Also klar, es wechseln einige die Abos von dem teuren in den günstigeren Deutschland-Ticket. Aber wie sieht es denn aus? Gibt es schon erste Zahlen, dass man sagen kann, wie haben die profitiert, die Unternehmen? Oder wie generieren sich da die Umsätze?
Wir haben in 24 im ersten Halbjahr im Sommer 13 Millionen Kunden im Monat fürs Deutschland-Ticket. Davon sind über 90% Altkunden. Die sind gewechselt aus anderen Ticketarten. Weniger als 10% sind neue Kunden. Was heißt für uns neue Kunden? Entweder die in der Marktforschung sagen, sie haben nie ÖPNV genutzt, aber jetzt mit dem Angebot. Oder wie meine Mutter in Köln, die fährt 4-mal im Jahr mit dem Einzelfahrschein. Das sind neue Kunden. Das ist ein riesen Kundenbindungsprogramm. Und dadurch, dass das so viele Altkunden sind, fehlen uns Einnahmen aus auskömmlicheren Tickets. Insofern ist das auch für die, die in den Kommunen damit Geld einnehmen, insgesamt ein Minusgeschäft. Aber es ist ein Kundenbindungsprogramm. Und was wir jetzt schaffen müssen, 2025, ist, noch mehr neue Kunden zu gewinnen. Und das können wir, je länger es das Ticket gibt, weil die Menschen dann ihre Mobilität privat bereit sind zu verändern, weil große Firmen sagen, Mensch, das Deutschland-Ticket ist gekommen, um zu bleiben. Jetzt packen wir unsere Jobtickets da rein. Und das ist so ein bisschen, so gucken wir da gerade drauf.
Ich habe da eine Zwischenfrage noch, weil es gibt jetzt viel Kritik oder es gab viel Kritik an den an der Preiserhöhung, weil es eben gerade Leute trifft, die so ein bisschen sozial schwächer sind. Da gab es viele Argumente, die gesagt haben, wir müssen eigentlich müsste der Staat dazu mehr beitragen, aber es scheint ja so, dass das den, das würde den Kommunen nicht helfen, sondern sie würden nur einfach mehr Geld vom Staat bekommen. Die Strategie vom VDV ist, dass man die ÖPNV-Betreiber einfach auf eine gesündere Basis stellt mit dem Deutschland-Ticket.
Ja, also unser Thema ist im Moment zu 75% das Deutschland-Ticket. Ich müsste mich aber zu 75% um die ÖPNV-Finanzierung insgesamt kümmern. Das Deutschland-Ticket ist nur ein kleiner Teil der Finanzierungssituation. Die Einnahmen aus dem Deutschland-Ticket verändern auch diese prekäre Finanzsituation nicht. Wir haben jetzt mit der Preiserhöhung sozusagen eine noch schlimmere Finanzsituation verhindert. Die Länder, weil sie Angst hatten um ihre eigenen Haushalte. Das war auch eine Risikominimierungsaktion. Trotzdem war sie mutig. Und in der Tat, unser Schwerpunkt ist ÖPNV-Finanzierung insgesamt. Welche Finanzbedarfe haben wir, um Verkehrswende zu erreichen, vor allen Dingen Angebotserhaltung, Angebotsausbau? Wir müssen die Transformation, wer wüsste es besser als ihr, von der Bus-to-Bus schaffen, Stichwort Elektromobilität. Mhm. Also das heißt, wir haben so wenig Fahrgeldeinnahmen wie noch nie, wir haben so viel Abhängigkeit von öffentlichen Haushalten und wir haben riesige Hausaufgaben und die Mischung ist im Moment relativ toxisch. Und daraus ergibt sich unsere Strategie.
Das heißt, die Finanzierungslücken oder die Finanzierungsherausforderungen bleiben auch für die Zukunft erhalten?
Total. Wir haben diesen Ausbau- und Modernisierungspakt des Bundes an 2021, hat die amtierende Bundesregierung gesagt, wir wollen das mit den Ländern, den Kommunen, der Branche machen. Da ist seitdem wenig passiert. Das ist keine Frage der Schuld, sondern das sind auch politische Zwänge und Abläufe. Wir werben dafür, da dieses Jahr 25 noch was zu tun. Bis zur Bundestagswahl, aber eine neue Bundesregierung wird definitiv das Thema ÖPNV-Finanzierung von der Deutschen Bahn übers bundeseigene Netz bis zu den kommunalen Verkehren, Erhalt und Ausbau des Angebots in den Mittelpunkt von Verkehrspolitik stellen müssen.
In dem Zusammenhang stellt sich auch immer eine Frage und wird viel diskutiert. Es geht natürlich um die Verteilung, ne, der Einnahmen. Ist Digitalisierung ein Tool, was da helfen kann, auch ein bisschen mehr Transparenz in dieses Thema zu bringen? Wie siehst du das? Gibt es da Angebote?
Zum Thema Einnahmeaufteilung und Digitalisierung.
Also gerade ein Stichwort Deutschland-Ticket. Ne?
Für uns ist, oder auch für mich, ist Digitalisierung ja kein Selbstzweck. Also ich am Ende von Prozessen und Entscheidungen komme ich zur Frage, welche Rolle spielt Digitalisierung bei der Umsetzung? Und da ist die Einnahmeaufteilung sicherlich ein Thema, wo am Ende eines Entscheidungsprozesses die Frage steht, wie setzen wir den Prozess in operatives Handeln um und dann sind wir bei digitalen Lösungen. Mhm. Aber der Weg dahin ist, wie der Bundesfinanzminister sagen würde, dornig, ja, steinig, weil wir zum Zeitpunkt der Aufnahme unseres Podcasts in einem häuserkampfähnlichen Diskurs sind über Einnahmeaufteilung. Durch die prekäre Finanzsituation des ÖPNV insgesamt ist die Decke zu kurz, also achten im Moment noch mehr alle auf Geld als sonst. Die Länder zur Finanzierung des SBNV, die SBNV-Unternehmen zur Frage, sind unsere Verkehrsverträge auskömmlich? Und der ÖSBV, sei es kommunal, sei es regional, sei es privat, mittelständisch, alle im Moment sagen, es ist so wenig Geld da, dass wir um diesen kleinen Topf noch härter kämpfen als jemals zuvor. Wir werden jetzt am Ende 24, Anfang 25 diese bestehende Regelung der Einnahmeaufteilung im Deutschland-Ticket in den Fokus nehmen müssen. Und ich glaube, wir brauchen einen Befreiungsschlag, weil seit fast 2 Jahren reden wir darüber und es kommt zu wenig Lösung. Aber das liegt nicht an den Einzelnen. Alle haben da ihre Rolle und ihre Pflicht gegenüber ihren Gesellschaften, ihren Unternehmen. Mhm. Ich gegenüber unseren Mitgliedern. Und jeder hat da nicht Unrecht. Aber wir müssen jetzt die Dinge zusammenführen. Und am Ende steht, das glaube ich auch, das ist wahrscheinlich auch für die Kunden ist das Deutschlandticket super, weil es einfach ist. Für uns ist das Deutschlandticket ganz überwiegend schwer, aber wenn es eine gute Seite hat, dann ist es nach meinem Empfinden das Thema Digitalisierung. Abschaffung Papierticket Anfang 2024. Die Branche war gezwungen, in die intelligente Chipkarte zu investieren, in die mobilen Angebote zu investieren. Der Vertrieb ist so digital wie nie. All diese Dinge sind total positiv. Deshalb bin ich persönlich ja auch so traurig, dass der Digitalminister, der auch Verkehrsminister sein darf, das nicht viel mehr in den Mittelpunkt stellt. Ja, der könnte uns viel mehr Hausaufgaben geben.
Dann gibt es natürlich noch das Problem, was wir zusätzlich haben im Moment im ÖPNV, Fahrermangel. Mhm. Es gibt zu wenig Busfahrer, man mag es kaum glauben. Mhm. Aber ich höre das auch schon seit, nicht nur seit diesem Jahr, sondern schon seit 2, 3 und mehr Jahren, es gibt zu wenig Busfahrer. Wie kommt das und was kann man machen, um diesen Fahrermangel zu beheben?
Also es gibt auch zu wenig Fahrpersonal im Bus, in der Tram, im Schienenfernverkehr, Schienengüterverkehr ist ein bisschen anders. Aber wir haben nicht nur das Problem, wir haben insgesamt einen Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel. Wir suchen neben Fahrpersonal auch IT-Spezialisten. Wir suchen ganz viele verschiedene administrative und ähnliche Aufgaben. Wir haben insgesamt ein Riesenproblem. Woran liegt das beim Fahrpersonal, wenn man da mal den Fokus drauf legt? Es ist einfach ein Horrorjob. Wer von uns fährt gerne mit dem Auto durch Berlin? Und dann stellt man sich vor, man hat einen 14-Meter-Komm. Also du bist ja mit einem Bein im Knast und mit dem anderen Bein machst du dir Sorgen. Und insofern ist der Job durch diese allgemeine Verkehrssituation nicht sehr attraktiv. Hinzu kommt, du hast geteilte Dienste, je nachdem, wo du bist. Du hast Wochenendarbeit, Feiertagsverkehr.
Gestresste Fahrgäste.
Du hast relativ aggressive Fahrgäste. Das sind dann so gesellschaftliche Folgen. Und insofern, dieser Teil der Arbeit ist, glaube ich, wirklich ganz schwer. Du hast inzwischen ordentlichere Löhne. Wir kommen ja aus einer Zeit, wo wir eine gewisse Lohnzurückhaltung hatten. Das ist in den letzten 5, 6 Jahren deutlich anders geworden. Du hast gerade bei den kommunalen Verkehrsunternehmen, den bundeseigenen Verkehrsunternehmen, eine hohe Mitbestimmung, wo du auch viel durch Betriebsvereinbarungen geregelt hast, dass du manche unattraktiven Dinge abfedern kannst, aber in Summe, es ist ein schwieriger, ein nervenaufreibender Job. Wir haben auch, glaube ich, selber so ein bisschen lange gebraucht zu sagen, Teilzeit, insbesondere für Kolleginnen, da sind wir jetzt besser. Wir haben bei der Rekrutierung, glaube ich, nicht deutlich genug gemacht, dass du einen hochsicheren Arbeitsplatz hast. Das ist ja ein bisschen schlimm, dass wir jetzt in Phasen, wo es wirtschaftlich schwieriger wird, wieder mehr Bewerbung kommen. Ich war gerade in Niedersachsen, da ist ja diese Meyer-Werf-Geschichte, VW geht's nicht gut. Und wir merken bei den Zulieferern, dann bewerben sich die Leute aus der Automotive-Spedition weg und sagen, können wir bei euch Bus fahren. Also es ist was in Bewegung und wir sind da, das ist wahrscheinlich operativ das zentralste Thema für uns auch als VDV.
Ihr habt gemeinsam mit dem BDO die Zahlen auf ca. 20.000 offene Stellen derzeit beziffert. Also deine Prognose ist, dass sich das, hast du Hoffnung, dass sich das nach unten korrigiert, durch diese Verschiebungen, die du gerade benannt hast?
Wir haben in den letzten 2, 3 Jahren erhebliche Neueinstellungen. Wir haben teilweise Unternehmen, 33% mehr Fahrpersonal. Das hat uns auch mit so Themen wie Krankenquote zu tun. Du brauchst mehr Reserve. Habe ich Hoffnung, dass es besser wird? Zynisch gesprochen ja, weil wir aus Finanzgründen Angebot abbestellen, also brauchen wir wenig Fernpersonal. Aber das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja so gute öffentliche Mobilität anbieten, dass die Leute sagen, ich kann mal das Auto stehen lassen. Das ist ja die Kernthese.
Na klar.
Und ich glaube, wir müssen besser werden bei Qualifikation, schneller, präziser. Wir müssen unsere Bewerbungsprozesse besser machen. Wenn ich mir angucke, andere Branchen, Speditionen und anderes, was reicht da inzwischen? Was verlangen wir alles noch? Wenn ich mal im Taxi sitze und sage, warum fährst du keinen Bus, verdienst du viel mehr Geld, dann erklären sie, wie schwierig der Bewerbungsprozess ist, dass sie irgendwie 3-mal nachweisen mussten, was für eine Fremdsprache oder Deutschkenntnis haben sie und so. Da sind wir jetzt auch auf dem Weg gewesen und sind auf dem Weg, besser zu werden. Wir haben gemeinsam im Video gute Vorschläge gemacht, wie die Regulierung verändert wird. Insofern, in Summe, wir haben nicht nur einen Erkenntnisgewinn, sondern wir sind auch mitten in der Umsetzung und ich bin überall zu dem Thema auch begeistert, was große, aber auch kleine Unternehmen sich einfallen lassen zum Thema Rekrutierung.
Und ich glaube, Entschuldigung, Dorf. Ihr habt auch mal gemeinsam mit dem BDO den Zugang zum Führerschein auch erleichtert, ne? Da habt ihr auch eine Aktion gemacht.
Na, wir erleichtern ja nichts. Also es ist zwar unser Anspruch, dass es die Verbände sind, aber in Wahrheit ist die Politik. Na, wir haben jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit, und darüber freue ich mich sehr, aus einer Situation heraus, wo sich alle Landesverbände des Mittelstands mit allen Landesgruppen des VDV hier in Berlin getroffen haben, gesagt, was ist unser wichtigstes Thema operativ? Und dann haben alle Kollegen von uns, vom BDO gesagt, wir müssen das Thema Fahrerqualifikation nehmen. Und dann haben wir ja mit dem WBO in Baden-Württemberg und mit der VDV-Landesgruppe Baden-Württemberg zwei Kolleginnen und Kollegen, Yvonne Hüneburg und Ulrich Weber, die das über Monate mit uns zusammen verhandelt haben. Und das ist auch nicht alles einfach. Wir kommen in der kommunalen Welt sehr stark aus einer Safety-Betrachtung. Und die mittelständischen Kolleginnen und Kollegen sind auch sehr zuverlässig, jedenfalls fast alle. Aber die haben nicht so eine harte Safety-Denke wie wir. Und diese Kulturen zusammenzubringen, war auch eine Kulturarbeit. Und ich glaube, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wir haben sehr gutes Feedback der Politik auf Bundesebene, auf Landesebene, was die Frage von Liberalisierung nicht im Sinne von weniger Sicherheit, nicht weniger Ausbildung, sondern konzentriertere Ausbildung, die Frage von Kosten betrifft. Und mal gucken, wie wir da jetzt weiterkommen.
Das ist eine Sache, neue Fahrer zu bekommen und auch die Ausbildung natürlich. Eine andere Sache ist, du hast angesprochen, die Leute im Job zu halten, weil der ja nicht ganz unanstrengend ist, ne, als Busfahrer. Wie kann man das erledigen? Also wie schafft man das, die Leute zu binden? Ist das jetzt rein über den Lohn oder ist das auch über andere Dinge, die man noch dazu nehmen kann, dass man die Leute im Job hält? Also dass man ihnen mehr Freiheiten gibt, du hast angesprochen Teilzeit oder auch mal bisschen mehr Wechsel, wann er arbeitet, wann er nicht arbeitet und so weiter.
Also du hast total recht. Das ist für mich und für uns ein Dreisprung. Es geht um Rekrutierung, es geht um Bindung und es geht um die Verbesserung der Gesundheitsquote. Das Thema Bindung, Mitarbeiterbindung, teilweise sind Arbeitsbedingungen so, wie sie sind, aber es gibt auch die Bereiche, die du angesprochen hast, wo es Flexibilität gibt. Und wir sind natürlich auch extrem darauf angewiesen, zu überlegen, womit kann man die Kolleginnen und Kollegen noch an das Unternehmen binden. Und das reicht von ganz unterschiedlichen Formen von Lebenshilfe, Lebensunterstützung. Mein Lieblingsbeispiel ist, wir sind ja im Moment sehr stark im Bereich Rekrutierung im Ausland. Und mir ist das Thema auch aus gesellschaftspolitischen Gründen total wichtig, dass wir das machen. Wir haben jetzt erste Projekte gesehen in Flensburg, bei der Aktivbus, die Kolleginnen und Kollegen aus Afrika angeworben haben, zusammen mit Partnern. Und das bedarf auch ganz viel Kommunikation im eigenen Unternehmen, weil natürlich die Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen, die schon da sind, sagen, ey, was macht eigentlich der Arbeitgeber für uns? Ich habe in Flensburg auch Probleme, eine Wohnung zu finden. Für die Kolleginnen und Kollegen sucht ihr und das können wir auch verstehen. Und insofern hat sich das Bild in den letzten Monaten gewandelt. Rekrutierung gleichzeitig verbinden mit so einem 360-Grad-Blick. Was brauchen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Und wir zahlen ordentliche Löhne, aber die Dinge sind auch teurer geworden. Und insofern müssen wir jetzt Bindung breit sehen, Rekrutierung, Bindung derer, die rekrutieren, weil es auch viel Geld kostet, die wir rekrutiert haben, aber auch Bindung durch so eine Lebenshilfe bis hin zu, also wir haben eine Arbeitgeberinitiative des VDV. Wir haben jetzt Kooperationen begonnen mit Ärzteportalen, ja, weil unsere Unternehmen sagen, wir brauchen ganz oft Fachärzte für unsere Mitarbeiter, ja, die selber keine Fachärzte finden, sei es gesundheitlich, körperlich als auch geistig. Und das kriegen wir jetzt alles hin. Wir kooperieren jetzt mit einem Ärzteportal, wo unsere Mitglieder dadurch schneller Facharzttermine für ihre Mitarbeiter bekommen. Und all das ist auch Bindung.
Gibt es, ich nehme an, die administrativen Hürden sind auch nicht zu unterschätzen. Gibt es Wünsche in Richtung Politik, da auch die Onboarding-Prozesse ein bisschen zu vereinfachen?
Na, wenn man es vom Großen ins Kleine Detailreiche nimmt, fangen wir an bei der gesellschaftlichen Frage. Wie schaffen wir Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland dazu, nach Erfurt, nach Dresden und nach Potsdam zu gehen? Das sind schon Fragen, die uns natürlich auch beschäftigen zur Frage der Arbeits- und Fachkräfteeinwanderung. Was wird verlangt? Was verlangen wir als Eintritt sozusagen? Welche Garantien und so weiter? Das ist das eine. Das andere ist, dass wir, wie gesagt, dieses Thema Berufskraftfahrerqualifikation, welche Qualifikation ist erforderlich, da haben wir jetzt konkrete Vorschläge gemacht. Da muss jetzt die Politik sehen, dass sie die zügig umsetzt. Wir haben als Arbeitgeberinitiative des VDV mit Social Bean Projekt angefangen, wo 5 unserer Unternehmen Flüchtlinge qualifizieren, die bei uns leben, weil es ja wirklich verrückt ist, dass in Dänemark und Holland 60-80% der Geflüchteten, die teilweise schon Busführerschein und so weiter haben, arbeiten dürfen und bei uns nicht. Ja, und das sind so Themen, an denen wir arbeiten, wo wir Qualifikation machen. Und natürlich gucken wir in die Branchen, denen es gerade schlechter geht und gucken, dass wir Leute begeistern, von der Branche zu uns zu wechseln. Und da auch unterstützt von Regulierung und Politik zu sagen, wie macht man das so mit so Auffanggesellschaften und so weiter.
Vielleicht nochmal ein Exkurs, auch die Umstellung der Fahrzeuge von welchen Antrieben hin zu Alternativen hat ja auch eine Veränderung in der Anmutung von Bussen, in der Technologie, im Cockpit gebracht. Macht das mehr Spaß zu fahren oder würdest du sagen, das macht keinen Unterschied? Also zieht das vielleicht auch neue Leute in dem Beruf, einfach die Tatsache mit so einem Elektrobus zu fahren?
Also es gibt bestimmt immer noch, oder ist nicht bestimmt, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die genau deshalb diesen Job machen. Aber ich kenne bestimmt genauso viele in meinem Berufsleben, die sagen, Fahrerassistenzsysteme brauche ich nicht, schalte ich ab. Okay. Da muss man auch ganz ehrlich sein, wir sind eine diplomingenierte Welt, zum größten Teil, sind vielleicht sogar manchmal ein bisschen overengineert, aber so im Fahrpersonal, sie wissen es dann doch besser als die Technik. Und die, die nicht so Nerd sind, haben eine große Skepsis. Und ich weiß noch, wie wir vor vielen Jahren im Team bei der DB Regiobus Nord so kraftstoffsparendes Fahren mit den Personalen gemacht haben. Da haben die gedacht, die spinnen da. Und da gibt es inzwischen Fortschritte. Und das ist auch sexy, wenn man hier bei euch Busse sieht. Mhm. Neue Busse, Busse der Zukunft. Nicht nur im Antriebsbereich, sondern auch in der Frage, wie sieht eigentlich der VDV-Fahrerplatz morgen aus und welche Displays hat er. Aber insgesamt ist die Beförderung von Menschen, glaube ich, noch das Wesenskern des Geschäfts.
Wollen wir einen kleinen Exkurs noch machen ins Autonome? Kurze Prognose von dir. Wie wird sich das Thema entwickeln? Welche Gefäßgrößen siehst du zuerst? Autonom auf der Straße,
im ÖPNV? Jetzt mache ich was sonst nur Berliner Kellner machen. Das ist nicht mein Tisch.
Ich bin gespannt.
weil dazu habe ich ja meinen Kameraden und Kollegen Martin Schmitz, Geschäftsführer Technik des VDV, und der kotzt, wenn ich darüber spreche, weil ich gelte als der sagt, das kommt alles spät, das kommt viel später, als ihr sagt. Ich bin jetzt seit insgesamt, wenn man es ganz hart sieht, seit fast 25 Jahren in der Branche. Bisher sind alle Daten gerissen. Ich habe mir aber gerade 2 Produkte hier auf der InnoTrans, was angeguckt.
Sie fahren hier, genau.
Ist schon auch deutlich anders, als wir früher gesehen haben bei den Freunden von InnoZ, so die ersten Gefäße. Natürlich ist das anders. Und es wird kommen. Es wird die Branche verändern. Wir werden nicht weniger Personal brauchen. Wir werden andere Personale brauchen. Aber ich werde einen Teufel tun, eine Zahl zu sagen, weil ich dann Ärger kriege.
Super, akzeptiert.
Ja, das kann ich auch gut nachvollziehen. Da liegt man immer daneben. Alles, ich sag mal, wenn mich jemand fragt, irgendwie, wie sieht denn die Welt irgendwie der Mobilität in 2 oder in 5 Jahren aus, sage ich, nee, mehr als 2 Jahre mache ich nicht.
Bist du kein Orakel?
Ich bin kein Orakel. Nee. Aber ich habe noch mal eine Frage, vielleicht so ein bisschen noch mal in die politische Richtung. Wir haben, oder es wurde innerhalb seitens des Verkehrsministeriums mal angemerkt, dass die hohen Verwaltungskosten bei den Verbänden ja auch ein Thema sind im Rahmen des Deutschlandtickets. Und eben die Frage ist, brauchen wir eigentlich so viele Verbände in Deutschland? Wäre es nicht besser, wenn man die ketzerisch gesagt einfach mal so unter einen Hut bringt und dann sagt, das ist der Tarifpreis, das ist der Fahrpreis, also dass man versucht, die Verwaltungskosten ein bisschen runterzubekommen, die Kompliziertheit des gesamten Systems ein bisschen zu vereinfachen, weil brauchen wir, ich glaube, 75 Verbände, die wir in Deutschland haben.
Ich weiß, was du meinst, nur der guten Ordnung halber, Verbünde. Ne?
Verbünde, Entschuldigung.
Also Verbände gibt es natürlich viel zu wenige, es gibt den VDV
und natürlich,
kommen auch andere, die wir sehr schätzen und wirklich schätzen, ich kann es nicht immer so zeigen. Also brauchen wir 70 Verkehrsverbünde, ist nicht mein Thema. Die Struktur der Verkehrsverbünde ist das Ergebnis unserer föderalen Strukturen. Das ist das Ergebnis von politischen Entscheidern. Verkehrsverbünde sind im Grunde der verlängerte Arm der demokratisch legitimierten Verkehrspolitik. Also das klingt jetzt so, als wollte ich ausweichen, aber es ist wirklich mein absoluter Ernst. Es ist, wenn die Politik meint, dass diese Strukturen im 21. Jahrhundert nicht mehr gelten und Baden-Württemberg sagt, wir machen es anders, unterstützen wir das, wo wir noch können, Aber diese regionale, lokale Verantwortung spiegelt sich da wieder. Die Vorstellung, ich weiß bei mir am besten in meinem Verkehrsraum, was ich brauche. Jetzt kann man darüber diskutieren, wie groß ist eigentlich der Verkehrsraum und wie organisiere ich den. Total richtig, tun wir auch ständig. Also ich bin jetzt lange dabei, ich kenne kein Jahr, wo wir das nicht diskutiert haben. Aber wir sehen am Deutschlandticket im Wesentlichen, ich glaube irgendwie 85% des Deutschlandtickets wird unmittelbar in meinem Verkehrsgebiet genutzt. 15 geht irgendwie raus aus dem Verkehrsverbund. Das zeigt also, diese bestehenden Strukturen haben auch sich orientiert an den Mobilitätsbedürfnissen der Menschen. Nichtsdestotrotz, das Deutschlandticket führt auch da dazu, dass man sagt, wie ist die Rolle von morgen? Ich erlebe die Kolleginnen und Kollegen in unserer, das heißt bei uns Sparte, Aufgabenträger und Verbünde, total offen. Wir haben eben gesagt, Einnahmeaufteilung ist ein schwieriges Thema, aber in der Frage der Rolle, der Aufgabe erleben wir gerade eine ganz intensive Diskussion. Ich glaube, richtig ist, dass wir definieren müssen, was ist der Verbund, was macht der Verbund, auch in Abgrenzung zum Unternehmen. Aus meiner Sicht, meine Vision, ein bisschen groß, ist, welches Mobilitätsbedürfnis habe ich in meinem Verkehrsgebiet der Menschen, was wollen die, was ist der richtige Mix, also wo brauche ich wirklich Schiene, wo habe ich Bus, wo habe ich On Demand.
Und das ist wirklich ein sehr individuelles Thema in den Regionen.
Genau, und das ist, du kannst auch ländlichen Raum und ländlichen Raum nicht verhindern, auch nicht vergleichen. Aber du, und dann hast du diese Frage, wie ist es bei mir? Und wie ist der richtige Mix? Und wir müssen wahrscheinlich, Stichwort funktionale Ausschreibung, dazu kommen, dass wir nicht sagen, hier ist die Ausschreibung Schiene, da ist die Ausschreibung Bus, sondern stärker, ihr habt das ja auch in anderen Gesprächen erörtert, stärker gehen in das, was man integrierte Verkehre nennt und das mal wirklich macht und nicht nur drüber redet. Mhm. Und nicht der eine zahlt eine Strafe, wenn er auf die Schiene wartet, dann zahlt der Bus eine Strafe, weil er zu spät ist, das muss alles weg. Ist auch manches schon weg, aber noch nicht genug. Und dann ist das die Aufgabe und die nächste Aufgabe ist dann Qualität und Kontrolle und Innovation. Ja, durch unsere langlaufenden Verkehrsverträge, sowohl auf dem Bus als auch auf der Schiene, 10, 15 Jahre, das kann auch aus unterschiedlichen Finanzierungsgründen kaum anders sein, aber wir brauchen da auch atmende Verkehrsverträge, die Innovation zum Beispiel ermöglicht, die Verkehrsverbindungen neu zulässt, ohne dass man neu ausschreiben muss. Also total komplex. Es ist ja in den letzten Jahren so gewesen, dass ein Land wie Frankreich eher in die Idee von Verkehrsverbünden gegangen ist, was für so einen zentralen Staat auch nicht selbstverständlich ist, weil es auch viele Vorteile gibt, wie eben beschrieben. Aber den einen Verkehrsverbund im Sinne von so sind alle Verkehrsverbünde gibt es nicht. Aber das, was ich beschrieben habe, ist so das Zielbild, wo ich glaube, da müssen wir hin. Mich hat Volker Wissing, der nicht alles falsch macht, extrem geärgert mit den 2 Milliarden Einsparungen, weil es ablenken sollte von seinem Finanzproblem mit seinem Finanzminister. Und die Zahl ist erfunden. Ich weiß, woher sie kommt. Sie ist kaum zulässig und bis heute ist er auch konkreten Vorschlägen ausgewichen, außer dass er seinen Landeskollegen sagt, spart mal. Und da empfehle ich immer allen, die es wirklich interessiert, zu gucken, was hat denn der Landesverkehrsminister Rheinland-Pfalz, Volker Wissing, damals gemacht. Ist jetzt kein Role Model für das Thema Einsparung.
Alexander, wir haben jetzt viel über den ÖPNV gesprochen, auch wie er sich verändert hat. Ich glaube, wir sind uns hier am Tisch alle einig, ÖPNV ist alternativlos, wichtig. Es gibt viele Themen, die Anwendung von Stadt und Land und gerade auch in den urbanen Zentren, ohne ist ÖPNV definitiv die Zukunft. Sind wir auf einem guten Weg in Deutschland in Richtung nachhaltige, geteilte Mobilität? Wie ist dein Eindruck?
Der nordrhein-westfälische Verkehrsminister hat neulich zu mir gesagt, ich wäre gerade so negativ. Und dann habe ich zu Oliver Krischer gesagt, ja, aber ich finde es auch gerade schwer. Also wir kommen aus einer Welt, und das wisst ihr beide ja auch aufgrund eurer Profession, wir kommen aus Jahren, wo der ÖPNV mehrere Aufgaben hatte und eine der letzten Jahre war Klimaschutz. Wir sind inzwischen Opfer des Heizungsgesetzes als ÖPNV. Die Politik hat erkannt, damit gewinnst du keinen Blumentopf in der Transformation. Deshalb hat Politik das zentralste Thema, ich finde auch das existenzielle Thema Klimaschutz, weit runter priorisiert. In der Breite, es gibt immer Einzelne, die das alles machen. Das trifft uns sehr. Und da rede ich nicht nur über Finanzierung, sondern da rede ich auch über Frage von Akzeptanz. Zum Beispiel Infrastruktur. Es kann nicht sein, dass wir Schiene besser machen wollen und dann geht ein neues Schienenprojekt durch den Wahlkreis des SPD-Bundesvorsitzenden und der sorgt dafür, dass es gestoppt wird, weil im Wahlkreis die Leute die Kartbahn behalten wollen. Nichts gegen Kartbahn, mega Hobby. Mhm. Aber das ist die Realität.
Es geht um die Priorisierung.
Es geht um Prioritäten, es geht auch um gerade sein. Ja? Politik sagt, spart ein. Dann sagen wir, wir schaffen bundesweit Papiertickets ab, wir schaffen Automaten ab. Dann beschwert sich der erste Seniorenbeirat und der Stadtrat knickt wieder ein. Und die Papiertickets und die Automaten bleiben. Es geht wirklich um einen ganzheitlichen Ansatz. Wir sind zurückgeworfen im Moment auf das gute Thema der Daseinsvorsorge. Klimaschutz ist weniger wichtig. Daseinsvorsorge, also die Frage von Mobilität. Alle müssen mobil sein. Es kann nicht sein, dass man irgendwie im Monat 500 Euro ausgeben muss, um mobil zu sein mit den Kosten fürs Auto. Mhm. Das sind die Themen, um die es geht. Und da sind wir im Moment in einem schweren Wasser. Und wir sehen ja auch die Abbestellung im SPNV in Schleswig-Holstein, die Ankündigung von Nordrhein-Westfalen, von Baden-Württemberg. Wir sehen im städtischen Bereich Abbestellungen aus unterschiedlichen Gründen, Geld, Personal. Wir sehen die großen Konflikte zur Frage Energiewende versus Verkehrswende, also in welches Thema investiert eine Stadt, die ohnehin nicht viel Geld hat, investiert sie in Fernwärme, investiert sie in Transformation, E-Mobilität. Das ist im Moment hart.
Aber es ist auch klar, dass wir ohne ÖPNV ja nicht in die Zukunft kommen. Wir werden den ÖPNV brauchen, vielleicht sogar mehr, wenn diese ganzen autonomen Pods kommen und so weiter, dann wird sich vielleicht viel automatisieren. Aber wir werden den ÖPNV so oder so brauchen, denn wir wissen ja auch, dass wir nicht mehr Fahrzeuge in der Stadt haben können. Und wir wissen auch, dass die sogenannten Speckgürtel um die Cities herum, wo immer mehr Menschen hinziehen, weil es in der Stadt zu teuer wird, dass die angebunden werden müssen. Also wir brauchen den ÖPNV, ja. Wenn wir tatsächlich doch jetzt mal 5 bis 7 Jahre nach vorne gucken, in die Glaskugel, was ist das Positive? Wo ist die positive Aussicht?
Die positive Aussicht ist, erstens, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir wissen alles. Wir müssen es so machen, wir müssen umsetzen, wir müssen ins Tun kommen. Und das Zweite, wenn ich auf meine Branche gucke, wenn ich das so sagen darf, wir können ganz viel. Wir befördern so viele Menschen am Tag wie nirgendwo sonst in Europa. Und wir haben mit der Einführung des 9-Euro-Tickets, mit der Einführung des Deutschland-Tickets gezeigt, wie schnell wir sind. Bei allen Schmerzen, die das ausmacht. Aber das sind Dinge, die, wenn man einen ganz großen Strich drunter zieht, wo ich dann immer optimistisch bin und sage, ja, das ist nicht leicht, aber das geht, wenn es eine gemeinsame Kultur gibt. Und das ist in unseren Zeiten gerade so ein bisschen schwierig. Das habe ich auch in meinem Berufsleben jetzt nochmal reflektiert, dass ich wahrscheinlich zum ersten Mal, naja, bei der DB wahrscheinlich am Ende auch, aber zum ersten Mal wirklich in so einer Brückenbauerfunktion bin. Ich kann nicht jede Schlacht schlagen, weil dann auch jeder traurig ist, sondern sowas wie zum Beispiel das Papier mit dem BDO hätte es vor 5, vor 10 Jahren nicht gegeben.
Es gibt auch viel mehr gemeinsame Themen, ne, ja, inzwischen. Ja, das ist, also diese Silos funktionieren ja einfach nicht mehr.
So, also es gibt natürlich da, wo Mittelstand Dienstleister für die Kommunalen ist, natürlich ist eine Frage von Bezahlung, von Verträgen. Die Frage von dem, was man eigenwirtschaftliche Verkehre nennt, ich halte das für eine geschlagene Schlacht, aber das ist immer noch so. Aber die großen 90% der Themen deckungsgleich. Das gilt auch für andere Themen. Das Deutschlandticket hat ja dazu geführt, dass wir neu zusammenarbeiten mit den Aufgabenträgern Schiene, BSN, dass wir neu zusammenarbeiten mit anderen Partnern. Und wir sind im Personenverkehr inzwischen eine sehr, sehr gut funktionierende, fachlich und in der Interessenvertretung eine sehr, sehr gut funktionierende Maschine. Und das ist, wenn ihr nach positiv Optimismus fragt, für mich wirklich ein gutes Zeichen.
Und genau das würde ich gerne so stehen lassen, Alexander. Alexander Möller, wir sind am Ende unseres Podcasts. Das ist ein tolles Schlusswort. Wir sind gut aufgestellt und auf einem guten Weg. Und vielleicht reden wir uns manchmal auch immer schlechter, als wir eigentlich sind.
Sehr wahr.
Auch so ein deutsches Ding. Also, schön, dass du unser Gast warst. Don, genau. Es war mir ein Vergnügen.
Dankeschön.
Mir auch, vielen Dank.
Ein herzliches Dankeschön an unsere Gäste. Somit schließen wir eine weitere Podcast-Folge der 6. Staffel von Bus to Talk. Wir laden euch ein, auf unsere Website zu schauen, www.bus2bus.berlin. Dort findet ihr alle Infos rund um die Bus to Bus, sowie auch alle unsere Podcasts und Newsroom-Artikel. Infos dazu auch in unserer Shownote. Also stay tuned und bitte abonniert gern Bus to Talk. Bis bald und unser Tipp, probier mal Bus. Thank you.